Hallo erstmal natürlich zusammen. Finde ich natürlich cool, dass ihr alle hier seid. Ich darf euch heute ein bisschen was über Linux erzählen. Ja, warum und das alles so spannend ist und so, da kommen wir alles noch natürlich drauf. So, vom Ton her passt alles oben. Okay, super, weil jetzt zeichnen wir auch mal wieder auf seit längerem und ich hoffe, das läuft dann auch alles. So, nur mal kurz zum Ablauf. Also, diesmal ist das alles ein bisschen anders, weil ich habe das von der Terminplanung nicht anders hingekriegt, dass jetzt diesmal nach der Vorlesung, wie wir es machen, also Linux-Kurs besteht bei uns üblicherweise aus einmal einem Vorlesungsteil und einmal einem Übungsteil. Und diesmal haben wir leider so eine Lücke dazwischen, weil ich glaube, zumindest die Informatiker um 12 irgendwie gehen, weiß nicht mehr, irgendwas haben die ja, glaube ich. Und deshalb finden die Übungen heute erst um 14 Uhr statt. Das heißt, im Prinzip müssen wir euch zumuten, dass ihr nachher selbst in die ZIP-Pools findet. Also im Prinzip stattfinden werden die Übungen in den ZIP-Pools im zweiten Stock im Hochhaus. Also man nennt ihn auch Z2, den großen ZIP. Also ich hoffe, da wart ihr mal irgendwie bei der Campusführung oder so. Das heißt, diesmal müssen wir euch leider zumuten, das selbst zu finden, aber ich hoffe, das kriegt ihr schon hin. Ja, genau, das heißt ZIP2, zweiter Stock. Falls ihr es nicht finden solltet, fragt irgendjemand im Hochhaus, und ich hoffe, ihr findet euren Weg. Genau, morgen ist dann der Teil 2. Also Linux-Kurs besteht in der Regel aus zwei Teilen, also einfach weil es halt doch relativ viel Inhalt gibt. Nicht zu verwechseln mit den zwei Alternativterminen. Also es gibt ja Donnerstag und Freitag nochmal einen Termin. Das heißt, wenn ihr jetzt hier seid, braucht ihr da nicht kommen, weil das ist im Prinzip das Gleiche nur nochmal. Nur haben wir eben nicht so viel Kapazitäten, um das alles auf einmal zu machen. Genau. Dann würde ich jetzt auch langsam mal anfangen. Also grundsätzlich auch vorweg, das hier, was ihr heute macht, das ist irgendwie alles freiwillig. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr habt keinen Bock mehr drauf oder ihr kennt das alles schon, dann dürft ihr gehen. Ihr müsst mich auch nicht fragen oder so und damit verletzt ihr auch nicht meine Gefühle oder so. Alles vollkommen okay. Nur so, dass also nur letztes Mal hat mich irgendjemand dann ganz zum Schluss gefragt, hätte ich da jetzt überhaupt kommen brauchen, weil also euch fragt das auch niemand in der Prüfung oder so, was wir hier machen. Das ist mehr nur was wir euch anbieten wollen, weil wir es halt zumindest aus der FSI Informatik eben als sehr nützlich vom Wissen her ja sehen und ist ein nice to have im Studium, aber ist jetzt kein Muss. Aber wir bieten es euch halt an, weil wir es halt cool finden in einer gewissen Art und Weise. So, aber dann fange ich doch mal gleich an. Wie stellen wir uns das Bild vom Erlanger Informatiker vor? Oder zumindest wie würden wir das aus der FSI Informatik-Sicht her tun? Also, wenn wir jetzt da irgendwie einen Mathematiker an der Tafel sehen würden, gut, ich stehe direkt vor einer Tafel, aber mal daher, so sehen wir uns normalerweise nicht. Sind wir jetzt eher so die Corporate-Business-Leute? Meistens sehen wir uns das als so auch nicht ganz. So, jetzt haben wir hier ein sehr schräges Bild. Ich halte jetzt den Linux-Kurs mittlerweile zum dritten oder vierten Mal und ich darf mir jedes Mal eine tolle Geschichte ausdenken, die ich jetzt zu diesem Bild erzählen darf. Also, was sehen wir hier? Wir sehen irgendwie ganz viele Lego-Steine, eine Katze. Katzen passen immer perfekt zur Internetkultur. Und irgend so ein kleines Kind. So, was hat das Ganze jetzt irgendwie mit Linux zu tun? Also, na, wir wissen natürlich alle, dass kleine Kinder sehr begeistert sind, was Lernen betrifft. Und Legos, na, das sind irgendwie so Dinge, die man zusammenbaut und so. Und das sind im Prinzip alles so Konzepte, die wir auch bei Linux ja ganz gerne wiedersehen, weil eben Linux einfach ein ja ist nicht nur ein Betriebssystem, sondern ist auch irgendwie so eine gewisse Plattform, die halt relativ viele Möglichkeiten bietet, was irgendwie entwickeln und Offenheit und alles in dem Zusammenhang ja bietet. Und das ist eben zumindest in einem Informatikstudium finden wir das aus der FSI-Sicht relativ praktisch. Und deshalb erzählen wir euch heute da ein bisschen was dazu. So, nur mal so ein klein bisschen was Historisches vorweg. Also Linux ist ja an sich eigentlich erstmal nur ein Betriebssystemkern. Was das genau im Detail ist, das ist jetzt hier nicht so wichtig. Ich meine, wir machen hier keine Betriebssystemvorlesung. Aber im Prinzip kombiniert man das üblicherweise so mit einer ganzen anderen Menge an Software noch obendrauf. Zum Beispiel bei Windows habe ich ja nicht nur Windows, sondern ich habe auch noch mein Notepad, ich habe meinen Windows Explorer und irgendwie nennt man das normalerweise alles Windows zusammen. Bei Linux ist das alles eher ein bisschen unabhängiger, aber meistens dann doch tut man das in dieser mit dieser Software aus dem GNU-Projekt. zusammen ausliefern und deshalb nennt man es meistens auch GNU Linux. Also das, wenn ihr so die Nerds fragt, dann werden die euch diesen Namen nennen, aber meistens ist es dann doch immer ein bisschen unpraktisch, GNU/Linux zu sagen und deshalb sagt man meistens einfach Linux. Man kann es auch ein bisschen anders machen, wenn man das wie Android macht, dass man einfach dieses Userland irgendwie komplett neu aufbaut, so wie Google das getan hat, ist jetzt aber an der Stelle erstmal nicht so wichtig. Es gibt auch andere Betriebssysteme, die Linux ähnlich sind. So, jetzt steht da was von Unix. Also Linux heißt, also der Name Linux kommt ursprünglich von Linux is not Unix. Also Unix war so ein Betriebssystem, das mal vor Linux gab. Mittlerweile ist das eigentlich völlig irrelevant geworden. Aber dadurch haben sich eben so eine Gruppe an Betriebssystemen gebildet, die relativ ähnlich zueinander sind und die nennt man dann eben so Unix-artig. Linux gehört auch dazu, aber zum Beispiel auch irgendwie BSD oder macOS, falls ihr irgendwie eine Mac habt. Und das heißt, Dinge, die ihr hier lernen werdet, die werden euch vermutlich, wenn ihr einen Mac habt, auch durchaus nützlich sein. Genau, ja, meistens tut man Linux in so einer Distribution bekommen. Also den Begriff habt ihr vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Was das so viel bedeutet, naja, wir haben ja irgendwie gesehen, Linux kommt irgendwie dieser GNU-Software zusammen und meistens in der Regel auch noch mit ganz viel anderer. Und diese Plattform, die das eben einem bietet, die nennt man dann halt irgendwie so eine Distribution, irgendwie etwas verteilen. Also es ist so eine riesige Plattform, die einem eben irgendwie so Pakete anbietet, die man sich auf seinem Rechner installieren kann, wo halt eben ganz viel Software schon mit dabei ist. Und das bringt einem dann doch einen gewissen Komfort eben auch. Und nur mal eben ein paar Namen zu listen. Also Ubuntu, wenn ihr Linux kennt, kennt ihr das sehr wahrscheinlich. Das ist so irgendwie so das Bekannteste. Mittlerweile hat sich aus Debian entwickelt. Das ist das, was wir hier in den Zip-Pools haben. Das heißt, vieles verhält sich da sehr ähnlich. Das heißt, hoffentlich, wenn ihr irgendwie was googelt und nach Debian oder Ubuntu, es sollte eigentlich nicht so bedeutend sein. Meistens helfen die Lösungen euch unabhängig davon. OpenSUSE und Gentoo und sowas. Es gibt noch ganz viele andere. Ich glaube, es sind irgendwie hunderte oder so. Also davon sind viele sehr klein, aber ist jetzt an der Stelle auch nicht so wichtig. Das Bild im Prinzip hier oben ist nur so ein bisschen darzustellen, dass es eben so verschiedene Strukturen aufeinander gibt, wo man eben der Linux-Kernel ganz unten ist. Und da habe ich verschiedene Software eben dazwischen, wo ganz oben vielleicht mal mein Firefox ist oder so, der dann auf Linux läuft. So, beim ZIP-Vortrag wart ihr hoffentlich alle. Also der war ja gestern irgendwann bei der Erstsemester-Einführung. Erzähle ich jetzt nicht großartig viel mehr dazu, aber ihr habt im Grunde genommen in den ZIP-Pools ja, einfach nur noch Linux-Arbeitsrechner. Früher gab es auch nochmal Windows-Zip-Pools, mittlerweile gibt es die nicht mehr. Ja, das heißt, seid darauf eingestellt, dass ihr da Linux vorfinden werdet. Aber ich hoffe, ihr werdet so während des Vortrags merken, dass das nicht so der Weltuntergang ist, dass es nur Linux da gibt. Ja, genau, nochmal ein Reminder von mir. Also Essen und Trinken im Zip-Pool bitte nicht. Also natürlich Wasser oder sowas ist okay, also irgendwie was halt nicht klebt. Ansonsten, wenn ihr erwischt werdet, ist euer Login weg. Und das ist manchmal ganz blöd, wenn ihr irgendwie eine Abgabe zu machen habt und kurz vor Deadline und so. Wollt ihr lieber alles nicht, das heißt am besten vermeiden. Wenn ihr euch irgendwie am Anfang so einen Account macht und euch einloggt, dann habt ihr da erstmal so einen Window Manager, nennt sich das XFCE. Wir sehen gleich noch ein Bild. Das ist im Prinzip das, was einem so diese grafische Oberfläche bietet, wo man halt irgendwie so rumklicken kann. Bei Windows nennt man das den Windows Explorer, der auch unter anderem die Taskleiste und so Zeug macht und halt eben Fenster zeichnet. Also nicht nur das, wo man Dateibrowser hat. Und im Prinzip ist das, was jetzt zumindest bei uns, das ist nicht generell für Linux so, das ist das, was standardmäßig im ZIP so ist, man kann sich das auch umstellen, aber das ist das, was einem erstmal standardmäßig das Aussehen von der grafischen Oberfläche gibt. Und das ist erstmal ganz gut für den Einstieg, ne, weil man kann irgendwie einfach ganz normal irgendwie rumklicken, man kann ein bisschen ausprobieren, Sachen suchen, die man irgendwie nicht findet. Ja, das heißt, da findet man auch meistens die gewohnten einfachen Sachen wie irgendwie Einstellungsmenüs oder Dateibrowser oder sowas. So, ja, das heißt, im Prinzip würden wir da euch sagen, das kriegt ihr schon irgendwie hin. Deshalb wollen wir diesen Linux-Kurs auch eigentlich eher etwas anderem widmen, nämlich so ein bisschen der Kommandozeile. Ja, ich hoffe, ihr werdet merken, dass das dann doch irgendwann sehr nützlich ist, wenn man das damit so ein bisschen umgehen kann. Ist standardmäßig irgendwie alles auf Englisch, was wir hier machen werden, aber ja, wenn ich das mal so dazu sagen darf, das ist jetzt erstens, selbst wenn ihr jetzt nicht so gut Englisch könnt, ihr müsst es nur grundlegend verstehen, ihr müsst jetzt nichts übersetzen können oder so. Also, ja, also die meisten kriegen das eigentlich ohne Probleme hin. Wenn ihr irgendwie mal in der Schule irgendwas mit Englisch zu tun hattet, sollte kein Thema sein. Genau. Das heißt, wir wollen irgendwie Befehlszeile machen. Falls ihr irgendwie die Folien später nochmal durchklickt, könnt ihr mal auf diesen tollen Link da draufklicken. Ansonsten klicke ich das erstmal weg. Wir haben ein paar Folien durchzuklicken und insofern würde ich jetzt erstmal weitermachen. Noch eine Sache vorweg, wenn ihr in den ZipPools arbeitet, bitte denkt dran, dass wenn ihr irgendwie den Rechner verlasst, dass ihr dann auf Logout klickt, also rechts oben. Und falls ihr mal irgendwie kurz auf Toilette müsst oder so, einmal oben auf Lockscreen drücken, damit nicht irgendwelche anderen Leute bei euch irgendwie auf eurem Nutzer-Account irgendwelche Sachen rumklicken können. Also es gibt dann nämlich doch irgendwie den einen oder die anderen, die dann irgendwie Spaß dran haben, bei anderen Leuten Sachen kaputt zu machen, wenn die gerade nicht da sind oder so. Also nur, dass ihr irgendwie vorgewarnt seid und dagegen kann man halt irgendwie, ich meine, selbst wenn das jetzt verboten ist, kann man dagegen nicht unbedingt immer was machen, weil halt nie jemand von den ZIP-Admins da ist. Ja. Nur, dass ihr nicht euch nicht wundert, dass plötzlich irgendwie euer Home leer ist oder irgendwie euer Bild auf dem Kopf ist oder so. Wurde schon ganz viel Unfug getrieben. So. Ich habe ja gesagt, wir wollen Kommandozeile machen. Na, wer von euch hat noch mal hat schon MS-DOS verwendet? Ja, doch so ein paar Leute schon. Na, damals, da musste man ja quasi ständig die Befehlszeile benutzen. Gut, dass wie diese standardmäßig die Shells auf Linux funktionieren alle ein bisschen anders als die auf MS-DOS. Aber so grundlegend dieses Konzept, dass ich irgendwie Befehle eintippen muss und dann passieren Sachen, na, das ist ja schon irgendwie ähnlich und das erscheint vielleicht erstmal so ein bisschen wie so ein Rückschritt. Und ja, wir wollen jetzt gleich mal sehen, warum das vielleicht doch ganz sinnvoll ist, sowas zu können. So, ein Beispiel daran wäre jetzt halt einfach, ich möchte irgendwie ein Bild verkleinern, also irgendwie Pixelanzahl horizontal irgendwie von 1000 auf 300 machen oder sowas. Na, dann müsste ich jetzt irgendwie zum GIMP, hier ist glaube ich ein Bild von GIMP da, müsste ich halt erstmal das Programm irgendwie im Menü anklicken, öffnen, mein Bild auswählen, danach irgendwie halt mich durch die Ordner navigieren, bis ich es gefunden habe. Ja, und dann muss ich irgendwo noch im Menü auf Skalieren klicken, neue Größe eingeben, speichern, Dateinamen eingeben. Ja, sind halt jetzt einfach ein paar Schritte. Und danach muss ich es eben wieder abspeichern. So. Wäre das nicht viel cooler, wenn ich das einfach irgendwie einmal eintippen kann? Irgendwie, insbesondere wenn ich jetzt mir denken muss, ich habe da jetzt nicht nur ein Bild, sondern irgendwie muss das mit 100 Bildern machen, dann stellt man sich schon vorher, dann wäre das ganz schön viel Aufwand, jetzt irgendwie 100 Mal da in dem GIMP das Gleiche zu klicken, da wird man ja wahnsinnig bei. Und deshalb gibt es hier zum Beispiel dieses Convert, das kann irgendwie ganz viel mit Bildern machen und da kann ich dem einfach sagen, mit Resize, ich will jetzt irgendwie die horizontale Pixelanzahl skalieren auf eine kleinere Größe und sage dem einmal mit diesem gnu.png einmal das Eingangsbild und gnu-klein.png das Ausgangsbild. Ja, und dann macht er das und dann sieht man schon, muss man da auch nicht mehr viel ändern, wenn man das jetzt plötzlich für ganz viele Bilder machen will. Genau, und das ist eben so ein bisschen die Idee dahinter. Klar, ich muss jetzt natürlich auch wissen, wie das funktioniert. Also dieses Convert, das weiß ich natürlich am Anfang nicht. Das heißt, man muss schon ein bisschen damit rechnen, dass man da jetzt, wenn man jetzt irgendwie Funktionalität sucht, dass man da schon am Anfang ein bisschen länger braucht, bis man das hinbekommt. Aber wenn man das eben hinbekommt, hat man eben diesen Return of Investment, also dass ich halt jetzt eben deutlich mehr, deutlich einfacher machen kann. Und auch eine andere Sache ist, dass eine grafische Oberfläche ist ja relativ schwergewichtig und häufig zumindest auf den Linux-Rechnern gibt es ja dieses Konzept von SSH. Also ich kann mich remote auf einen Rechner einloggen, der gar nicht bei mir zu Hause steht zum Beispiel. Das geht zum Beispiel auch mit den Rechnern in ZipPools. Und da habe ich dann standardmäßig auch erstmal einfach nur eine Kommandozeile und das kann ich einfach sozusagen mit Rechnern machen, die einfach komplett woanders stehen. Ja? Die wir hier machen, ja. Es kann aber durchaus Unterschiede geben. Also manchmal heißen Programme leicht anders. Also, aber schon gemacht, ein guter Punkt. Das kann einem eventuell über die Füße fliegen, wenn man irgendwie online nach irgendwelchen Sachen sucht, die halt dann auf Ubuntu Forums steht oder so. Und die funktioniert dann vielleicht auf Red Hat Linux nicht oder so. Auf Debian wird sie meistens auch funktionieren, weil da heißt eigentlich fast alles gleich. Gut, genau. Und es ist natürlich auch automatisierbar. Also darauf gehen wir jetzt mit dem Linux-Kurs nicht weiter ein, aber im Prinzip alles, was man da in so einer Konsole eingeben kann, kann man sich meistens auch einfach in eine Datei schreiben und die dann als Skript ausführen. Also es ist im Prinzip das, was man da eintippt, ist schon so eine ganz einfache Form von Programmieren, halt eher interaktiv, sage ich jetzt mal. Und ja, Informatik und Programmieren, das hängt ja irgendwie doch schon zusammen und deshalb macht das ja auch schon ein bisschen Sinn, dass wir das hier machen, hoffe ich. Genau, noch eine Anmerkung dazu. Ihr seht öfters mal dieses Dollar-Symbol vor diesen Befehlen. Das bedeutet in der Regel, also das ist nicht, was man mit eintippt, sondern das soll einem nur signalisieren, okay, ab da darfst du jetzt das eingeben. Das heißt, wenn ihr dieses Prompt-Symbol nicht habt, dann ist vielleicht euer vorheriger Befehl noch nicht durchgelaufen oder so. Ja, und wenn man jetzt halt hier eben was sieht, dann heißt das eben, ja, das, was ich eintippen kann. So, damit ihr da was auch in dieser Konsole eintippen könnt, müsst ihr auf der Linux-Desktop-Umgebung erstmal euch ein Terminal aufmachen, weil ja standardmäßig habt ihr eben erstmal nur euren Desktop und wenn ihr einmal in euer Startmenü reingeht, dann seht ihr da ganz oben schon direkt irgendwie was mit Terminal-Emulator. Warum Emulator? Also Terminal ist ja ursprünglich so ein Begriff, also das waren früher so Geräte, die man sich kaufen konnte. Also im Prinzip, man sieht ja hier irgendwie, man hat da so ein tolles Konsolenfeld, halt, wo einfach nur schwarz ist und oben steht so ein bisschen Text drin. Früher waren das wirklich Geräte, die man sich extra gekauft hat und an seinen Rechner angeschlossen hat. Und die konnten dann auch nicht mehr als irgendwie Text anzeigen und sowas. Nur so, um ein bisschen Hintergrund zu bekommen. Ja, genau, sieht erstmal relativ schlicht aus. Wie man damit umgeht, sehen wir dann jetzt eben gleich. Man sieht da schon, wenn man das öffnet, hat man da links oben schon so ein bisschen was stehen. Das, was da steht, da steht einmal irgendwie VI00K, das ist in diesem Fall so ein Rechnername. Das wird ausgegeben von der sogenannten Shell. Also die Shell ist halt dieses Programm, was mir diese interaktive Eingabe und dieses interaktive Programmieren ermöglicht. Und die tut mir halt meine Befehle entgegennehmen und die halt verarbeiten. Und das ist standardmäßig auf im ZIP und auch auf Ubuntu und auch auf Debian ist das die Bash. Es gibt andere Distributionen, wo das ein bisschen anders ist, aber die Bash ist schon was relativ weit verbreitetes und insofern werdet ihr im Internet auch meistens Infos dazu finden. Also es gibt auch verschiedene Shells, also zum Beispiel habe ich auf meinem Laptop standardmäßig die ZSH, einfach weil die ein bisschen mehr Sachen kann. Aber das ist erstmal unrelevant, weil die meisten Grundfunktionalitäten sind schon alle relativ identisch. Also es gibt da auch irgendwie den Standard einer Burn-Shell, die dann einen Grundsatz an Funktionen bietet, die auf den meisten eben relativ identisch ist. Genau. Und dann schauen wir doch mal an. Wie geht denn das jetzt eigentlich? Also so dieses super einfachste Beispiel ist eben dieser Echo-Befehl. Echo, wenn ich spreche da irgendwas, das prallt an der Wand ab und kommt wieder zurück. Das ist im Prinzip das, was da auch passiert. Ich tue da was, ein Wort eingeben nach diesem Echo und das kommt dann wieder raus. Also wir werden hier am Anfang auch ein paar Befehle sehen, die jetzt erstmal ein bisschen nicht so sinnvoll erscheinen, aber so im größeren Kontext werdet ihr sehen, gibt es dann doch schon viele Dinge, die erstmal unwichtig sind, aber dann irgendwie doch Sinn ergeben, dass es sie gibt. Genau, das heißt, ich gebe dem einfach irgendwie einen Text entgegen, also Echo Foo zum Beispiel, und dann drücke ich Enter und dann steht danach Foo auf meiner Kommandozeile. Erstmal unspektakulär, aber ist so dieses einfachste Beispiel, wie man sowas macht. So, wenn ich jetzt zwei Wörter ausgeben will, kann ich natürlich auch sagen Echo Foo und Bar. Dann kommt Foo und Bar. So, spannend wird es jetzt natürlich, wenn ich jetzt da zum Beispiel mehr Leerzeichen haben will. Warum sehen wir jetzt? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Echo Foo und Bar mit ganz vielen Leerzeichen getrennt eingibt, dann habe ich jetzt da plötzlich irgendwie genau das gleiche Ergebnis wie vorher. Warum habe ich das? Wenn ich irgendwie so einen Befehl eingebe, dann wird er so zerteilt in so Blöcken und er wird in diese Blöcke zerteilt anhand von Leerzeichen. Das heißt, es gibt auch Befehle, die halt irgendwie anhand dieser Blöcke unterschiedliche Dinge identifizieren, zum Beispiel unterschiedliche Dateien. Und damit trenne ich halt sozusagen diese einzelnen Parameter, nennt man das auch. So, wie kriege ich jetzt aber dieses Echo dazu, dass es mir das wirklich mit Leerzeichen ausgibt? Das heißt, ich muss sozusagen dieses Foo und dieses Bar irgendwie in einen Block reinkriegen. Ups, da habe ich einmal zu viel gedrückt. Genau, und das macht man mit sogenanntem Quoting, also Anführungszeichen. Und dafür tippe ich einfach einmal so Anführungszeichen davor und danach ein. Und also in diesem, also es gibt Varianten mit einfachen und mit doppelten Anführungszeichen. Der Unterschied ist jetzt am Anfang erstmal egal, würde ich sagen. Aber ihr seht, wenn ich da jetzt einfache Anführungszeichen mache und dann die Leerzeichen da drin sind, dann werden die erstmal so beibehalten. Und dann funktioniert das auch, wie ich mir das erhoffe. Und im Prinzip, sobald ihr irgendwelche Sachen habt, die zum Beispiel Dateinamen, die Leerzeichen enthalten oder sonstige Wörter, die ihr mit Leerzeichen so übernommen haben wollt, dann müsst ihr immer diese Anführungszeichen benutzen, weil sonst funktioniert das nicht richtig. Genau. Na, das heißt, wir haben schon in etwa so einen grundlegenden Aufbau gesehen. Also das heißt, wir geben irgendeinen Befehl ein und so einzelne Blöcke an irgendwie Dingen. Und manchmal will ich zum Beispiel dem Programm Echo jetzt nicht nur sagen, dass es ein Wort ausgeben soll, sondern ich will noch irgendwie das Verhalten von diesem Programm ändern. Und das macht man immer mit diesen sogenannten Optionen. Die erkennt man meistens an diesem Minus. Also man sieht da dieses Echo minus n. Und das heißt, normalerweise, wenn ich da irgendwie sowas mit Minus stehen habe, wird das gesondert ja, gehandhabt. Es gibt zum Beispiel diese Option minus n, die sorgt einfach nur dafür, dass nach meiner Ausgabe einfach keine neue Zeile ausgegeben wird. Das ist das, was hier beispielhaft versucht wird zu zeigen, dass nach diesem Foo eben direkt wieder dieses Dollarzeichen kommt, also dieser Shell-Prompt, der mir sagt, hey, du kannst wieder was eintippen. Wir sehen, es gibt keine neue Zeile am Ende von Foo. Ist jetzt erstmal unspektakulär, aber einfach nur ein einfaches Beispiel, wie man eben solche Optionen verwendet. Genau. Erstmal, ne, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen relativ flott unterwegs. Erstmal Fragen soweit. Oder noch alles im Grünen. Gut. Dann machen wir ein bisschen weiter. Bisher haben wir irgendwie jetzt nur irgendwie Sachen ausgegeben. Es werden dann noch Dateien ins Spiel kommen. Na, wir haben ganz am Anfang das mit Convert gesehen, wo man irgendwie Dateinamen angeben muss. Und deshalb kurz ein Beispiel, wie man jetzt eigentlich kurz, also ein kurzer Abstecher ins Dateisystem, wie man sich da eigentlich zurechtfindet und wie zum Beispiel Pfade aussehen, also zu Dateinamen hin. Also das Grafische kennt ihr ja hoffentlich. Ich habe da irgendwie auf Linux halt verschiedenste Programme. Also das ist ein bisschen anders als auf Windows, wo halt irgendwie nur den Windows Explorer gibt. Auf Linux gibt es halt irgendwie Nautilus, Dolphin, Tuna und noch ganz viele andere. Die sehen halt irgendwie alle ein bisschen anders aus, aber grafische Oberfläche sollte man sich schon zurechtfinden. So, wie ist das halt aufgebaut, ne? Also ihr kennt da irgendwie hoffentlich das Konzept. Ich habe bei Dateien und Ordnern irgendwie so dieses Konzept von so einer Hierarchie. Also ich habe da irgendwie Ordner, die können in Ordnern drin sein und irgendwo sind Dateien drin. Ja, und das halt alles irgendwie, man nennt das auch eine Baumstruktur. Und zum Beispiel, wenn ihr im ZIP seid, dann habt ihr ein sogenanntes Home-Verzeichnis. Also in der Regel habt ihr auf Linux immer ein Home-Verzeichnis. Und das ist das, was üblicherweise unter dem Abschnitt slash home ist. Im ZIP ist das alles ein bisschen noch mehr sortiert als bei eurem Laptop daheim wahrscheinlich, wenn ihr Linux habt. Da gibt es dann irgendwie einmal ZIP und einmal nach Jahrgangszahl halt und nach Nutzerkennung dann euer Home-Verzeichnis. Und das heißt im Prinzip, ja, kann man sich das eben so wie so einen riesigen Baum vorstellen. Und ganz links hat man immer dieses Wurzelverzeichnis, diesen Slash. Ein ganz interessanter Unterschied, wenn ihr aus der Windows-Welt kommt, es gibt bei Linux keine Laufwerksbuchstaben oder sowas. Das heißt, es gibt nur ein einziges Wurzelverzeichnis. Wie man dann irgendwie mit Dingen zurechtkommt, wie unterschiedlichen Festplatten und so, das geht auch alles. Die haben dann halt bestimmte Einhängepunkte im Dateisystem. Ein einfaches Beispiel sehen wir nachher noch. Genau, also habe ich gerade schon gesagt, es gibt keine Laufwerksbuchstaben. Pfadtrenner sehen wir nachher noch im Beispiel, was genau das bedeutet. Falls ihr sowas schon mal gesehen habt, auf Windows sind das ja häufig diese Backslashes, dass ich irgendwie C-Punkt, Backslash Programme, Backslash irgendwas hab. Das ist bei Linux einfach einmal alles an. Wie rum muss ich das? So. Ja, einfach einmal alles andersrum. Nennt man dann Forward Slash oder einfach nur Slash. Und ein wichtiger Unterschied auch zu macOS und Windows ist, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Das heißt, wenn ihr euch da mal vertippt, irgendwie einfach in der Groß-Kleinschreibung, wird, wenn ihr Pech habt, nicht funktionieren bei Dateien an. So, zum Beispiel, ja, wenn ihr jetzt irgendwie CDs irgendwie verwenden wollt oder so. Das ist, manche von diesen Sachen, die wir hier sehen, sind so ein bisschen spezifisch, was den ZIP betrifft, insbesondere was Mounten und so betrifft, weil das wegen den Berechtigungen, zu denen man eigentlich Administratorzugriff und sowas braucht, alles ein bisschen anders ist, weil ihr das im ZIP ja nicht habt. Aber ja, wir versuchen euch zu erklären, wie man in SIPs arbeitet. Deshalb kurz hier nur so ein Beispiel dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel, na, heutzutage benutzt eigentlich keiner mehr CDs, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine CD verwenden will, gebe ich einfach einmal Mount Leerzeichen slash Media slash CD an. Und dieses slash Media slash CD ist eben dieser Pfad da, wo dann eben meine CD eingehängt wird. Das heißt, ich habe nicht irgendwie so, eben wie gesagt, so einen Laufwerksbuchstaben wie bei Windows, wo dann plötzlich eine CD auftaucht, wenn ich sie einlege, sondern man findet die dann eben unter diesem Pfad slash Media slash CD. Das ist dann auch ein bisschen abhängig, was für ein CD-Laufwerk man hat. Wenn man Pech hat, ist es eben so, man drückt auf den Knopf drauf und das geht dann erstmal nicht wieder auf, sondern man muss vorher erst einmal unmount, also man sagt unmount, aber es steht wirklich umount da, einfach weil es halt eben abgekürzt ist, weil wenn man sich Buchstaben bei Befehlen sparen kann, dann macht man das so. Ja, genau, das heißt, man muss es erstmal wieder unmounten, bevor man das CD-Laufwerk wieder aufmachen kann und sich die CD wieder rausnehmen kann. Genau, mit USB funktioniert das im ZIP, wie gesagt, ein bisschen speziell, weil Dateiberechtigungen und so Sachen. Da könnt ihr einmal diesen Befehl ZIP Mount USB, also diese ganzen ZIP-spezifischen Sachen erkennt man in der Regel auch daran, dass da einmal so ein ZIP-Minus davor steht, weil ja, ist halt irgendwie selbstgefrickeltes Zeug. Genau, wenn ZIP Mount USB tut eben dafür sorgen, dass wenn ihr einen USB-Stick angeschlossen habt, dass der unter slash Media USB eingehängt wird. Und dann könnt ihr den da eben in eurem Dateibrowser oder später auch in der Kommandozeile, ich zeige euch dann wie, finden könnt. Immer schön dran denken, dass wenn ihr irgendwie Sachen mit USB-Sticks macht, dass ihr am Ende unmountet, weil wenn ihr darauf irgendwie Sachen rumschreibt oder so, habt ihr mit Datenverlust zu rechnen, wenn ihr das nicht unmountet. Das ist im Prinzip so wie wenn ich bei Windows einmal Rechtsklick auswerfen oder sicher entfernen, bla bla, drück. Also das solltet ihr hoffentlich machen. Im ZIP werden auch nur FAT32 und NTFS unterstützt, nur falls ihr irgendwie einen speziellen USB-Stick habt und das nicht merken solltet, warum es nicht geht. So. Ursprünglich sind wir gekommen von, wie navigiere ich ein Dateisystem rum. Es gibt jetzt bei Linux und auch bei im Prinzip allen Betriebssystemen, die es so gibt, so dieses Konzept von einem Working Directory, so einem Arbeitsverzeichnis. Lässt sich mit dem Befehl pwd ausgeben, das sagt mir im Prinzip, was ist mein aktuelles Arbeitsverzeichnis. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, ich bin jetzt hier in diesem Raum, halte Vorlesungen und ich bin nicht in einem anderen Raum und halte Vorlesungen. Das heißt, das sagt mir einfach so ein bisschen kurz zusammengefasst, wo bin ich denn gerade in meinem Dateisystem und wo kann ich jetzt arbeiten. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich keine Dateien aus einem anderen Verzeichnis nutzen kann. Das ist nur dazu da, dass ich eben einfach nur einen Dateinamen eingeben kann. Das nimmt man dann auch relativen Pfad, schauen wir gleich noch mehr an. Dass ich halt eben nicht immer extrem lange Pfade irgendwie eintippen muss, kann ich das eben verkürzen auf das aktuelle Arbeitsverzeichnis. Wenn ich da schon drin bin, kann ich einfach nur einen Dateinamen eingeben und kann den Rest vom Pfad einfach weglassen. Das ist eben sehr praktisch. Genau, wir haben ja gesagt, gerade eben hier, mein aktuelles Arbeitsverzeichnis ist irgendwie dieser tolle Pfad da. Das heißt, wenn wir das mal wieder in der Baumstruktur sehen, dann sind wir halt da irgendwo bei YS bla bla. Und wenn ich jetzt mein Verzeichnis einmal wechseln will, zum Beispiel habe ich eben in meinem Home diesen Linux-Kursordner drin liegen, dann tippe ich einmal den Befehl cd ein, also cd für Change Directory. Also ich sage einfach einmal CD Linux-Kurs und danach ist eben mein Working, also mein Arbeitsverzeichnis, einmal darunter gewandert zu diesem Linux-Kurs. So, wenn ich jetzt ein Verzeichnis nach oben wandern will, dann kann ich mir erstmal denken, in meinem Arbeitsverzeichnis gibt es ja nicht das Verzeichnis von darüber. Aber es gibt da eben zwei spezielle Verzeichnisse, die es in jedem Verzeichnis gibt, selbst wenn ihr die nicht anlegt. Das ist nämlich einmal Punkt, Punkt, damit kommt ihr wieder nach oben. Und einmal gibt es das Verzeichnis Punkt, das ist einfach nochmal das Verzeichnis selber. Das mag jetzt erstmal ein bisschen sinnlos erscheinen, das Verzeichnis Punkt, weil, wenn ich jetzt da CD Punkt eintippe, lande ich erstmal genau da, wo ich vorher war. Aber ihr werdet später sehen, zum Beispiel, dass beim Dateikopieren das Punkt eben nützlich sein kann, um einfach sagen zu können, hey, ich will jetzt was auch immer jetzt in mein aktuelles Arbeitsverzeichnis reinkopieren. Und dann kann ich eben als Ziel einfach nur Punkt angeben und das ist es dann. Weil ich kann ja nicht einfach einen leeren Dateinamen für irgendwie mein aktuelles Arbeitsverzeichnis angeben. Also leere Dateinamen gibt's halt nicht. Genau. Wir machen jetzt eben einmal einen sogenannten relativen Verzeichniswechsel. Den kann man eben auch ein bisschen, man kann diese Pfade eben beliebig kombinieren, wenn man will, mit diesem Slash, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das heißt, wenn ich jetzt in dieses Verzeichnis nach da unten will, kann ich jetzt einmal, ne, ich sehe, ich bin ursprünglich bei HomeZip 2016 Y66 soweit. Im Prinzip muss ich ja einmal 4 Stufen nach oben gehen, um wieder ganz bis zum Slash zu kommen und dann einmal eben dieses Proy, ZipTemp, Y, bla bla. Das heißt im Prinzip, wenn ich das einmal zusammen in einem Pfad kombiniere, habe ich dieses ewig lange Ding da. So, das ist natürlich ein bisschen lang zu tippen, deshalb gibt es auch sogenannte absolute Pfade, die der einzige Unterschied ist, die beginnen mit einem Slash und also ganz links. Und da, was das bedeutet eben ist, mein Pfad beginnt immer von diesem Wurzelverzeichnis aus. Das heißt, ich muss nicht erst irgendwie aus meinem Verzeichnis raus, mich raushangeln oder so, um wieder nach oben zu kommen, sondern ich kann einfach von links anfangen. Und der Unterschied ist eben auch, der ist unabhängig, dieser Pfad, von meinem aktuellen Arbeitsverzeichnis. Weil wenn ich jetzt diesen Pfad daher nehme und jetzt plötzlich in einem anderen Verzeichnis bin, dann funktioniert das möglicherweise nicht mehr, weil dieser Pfad bezieht sich ja immer auf das aktuelle Arbeitsverzeichnis. Das heißt, wenn ich jetzt eine Ebene weiter drunter bin, dann muss ich ja 5-mal nach oben gehen, um bis zum Slash zu kommen. Na, das heißt, dann ist dieser Pfad nicht mehr gültig. Das ist eben so ein kleiner Unterschied. So, ja, das heißt, hier nochmal kurz zusammengefasst, was man mit diesem Change, also CD, diesem Change Directory alles machen kann. Also, wenn ich CD bin eintippe, dann möchte ich einmal in meinem aktuellen Arbeitsverzeichnis, in das Verzeichnis namens bin, reingehen. Wenn ich CD Leerzeichen Slash bin eingebe, dann will ich einmal von meinem ganz zum Wurzelzeichnis zurück und von da aus in den Ordner bin rein. Mit Punkt, Punkt komme ich nach oben. Ich kann dieses Punkt, ich kann im Prinzip Pfade beliebig kombinieren. Also ich kann zum Beispiel mit CD Punkt, Punkt einmal nach oben und dann in das Verzeichnis Testi rein. Dann gibt es noch 2 spezielle Varianten von CD. Einmal, wenn ich CD mit gar nichts aufrufe, dann komme ich in mein Home-Verzeichnis. Also im ZIP wird das dann eben sein, dass wenn eure Nutzerkennung, keine Ahnung, jetzt dieses IV74 bla bla ist, dann kommt ihr mit einem Befehl einfach nur CD, kommt ihr genau in dieses Verzeichnis rein. Und falls ihr irgendwie mal in ein falsches Verzeichnis reingegangen seid, könnt ihr auch einmal CD Leerzeichen Minus eintippen. Gestern, als ich mir die Folien durchgeschaut habe, habe ich mich dann irgendwie gefragt, ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt ein Verzeichnis rein will, das Minus heißt? Weil, ne, wenn das jetzt irgendwie speziell gehandhabt wird, ne, wie komme ich dann da jetzt rein? Und das, ich habe es mal ausprobiert und das ist wohl abhängig von der Shell, die man verwendet. Auf der Bash und auf der ZSH, die ich verwendet habe, war die Ausgabe leicht anders, glaube ich. Aber im Prinzip, was passiert ist, er ist wirklich in das Verzeichnis Minus reingegangen. Das heißt, das in das vorherige Verzeichnis gehen funktioniert wohl nicht dann, wenn man dann ein Verzeichnis namens Minus im aktuellen Verzeichnis hat. Ja, nur falls euch das interessiert. Genau, Home-Verzeichnis habe ich ja gerade schon gesagt, habt ihr im ZIP standardmäßig, glaube ich, mittlerweile 2 GB Speicher, ist nicht so viel, aber ihr habt, wie gesagt, ein Backup und das Backup ist eben schon relativ nützlich, wenn ihr eben euch mal aus Versehen was gelöscht habt oder eben irgendwie was jetzt irgendwie das Hochhaus abbrennen sollte. Also wir haben sogar ein Offsite-Backup in einem anderen Uni-Gebäude, aber ja. Falls ihr eben mehr Speicherplatz braucht, könnt ihr eben dieses sogenannte ZipTemp, nennen wir das, verwenden. Das ist standardmäßig 8 GB. Man kann es für eine Woche bis auf 25 GB nutzen. Danach kann man dann erstmal nichts mehr machen, wenn man das noch weiterhin überschritten hat. Genau, falls ihr einfach mehr Speicherplatz braucht, könnt ihr da hingehen. Wenn ihr das nutzen wollt, lest euch das README-File in /proy-ziptemp durch, aber das wurde, glaube ich, im ZIP-Vortrag schon gesagt. Ansonsten schaut auf der ZIP-Website, da steht das auch alles nochmal.
Frage? Ja.
Nee, das heißt im Prinzip musst du, wenn du diese 25 GB jetzt irgendwie da eine Woche liegen lassen hast, dann kannst du da erstmal keine neuen Dateien anlegen oder Sachen schreiben. Das heißt, du musst erstmal alte Dateien löschen, bis du wieder deine 8 GB unterschritten hast und dann kannst du, ich glaube, dann kannst du es wieder von vorne machen. Es ist im Prinzip nur dazu da, dass du halt jetzt nicht dauerhaft, also es ist gedacht, dass du nicht dauerhaft da so viel rumliegen hast. Weil wenn das, glaube ich, jeder im ZIP machen würde, dann würde irgendwie das Plattenplatz nicht reichen oder sowas. Genau. Hallo. Ja. Wenn ihr mal wissen wollt, wie viel Speicherplatz ihr eigentlich so verwendet, könnt ihr zum Beispiel das grafische Tool Baobab, also ich glaube, es heißt Affenbrotbaum oder so, verwenden. Ja, im Prinzip könnt ihr dir einen beliebigen Pfad geben und dann zeigt er euch ja so in so einer tollen grafischen Ansicht, wie viel Speicher da verwendet wird. Also es wird euch garantiert vorkommen, dass irgendwie euch mal der Plattenplatz voll läuft im ZIP und dann helfen solche Tools eben doch mal ganz gut, um irgendwie Sachen zu finden, die irgendwie euer Home zumüllen. Ich glaube, wenn man es ohne irgendeinen Pfad aufruft, dann zeigt es einfach den Verbrauch vom Home-Verzeichnis. Genau, wenn ihr das eben nur auf der Konsole haben wollt, dann gibt es eben den Befehl du wie Disk Usage. Der tut erstmal, wenn ihr den erstmals aufrufen werdet, werdet ihr sehen, der tut ganz, ganz viel ausgeben. Aber ganz zum Schluss wird dann immer eine Zahl von allem zusammengefasst stehen und das ist dann standardmäßig irgendwie eine Größe in Bytes. Das heißt, wenn ihr irgendwie was im Gigabyte-Bereich handhabt, ist das eine so lange Zahl oder so und das ist ein bisschen schwierig zum Lesen. Deshalb gibt es diese -H-Option, die man ihm mitgeben kann. Und dann wird das halt human readable und dann tut er halt irgendwie Gigabyte mit G und Megabyte mit M abkürzen und sowas. Dass man nicht ganz wahnsinnig wird. Genau. -SA tut -S. Ich dachte eigentlich, ich weiß jetzt gerade nicht genau, was der Unterschied mit dem Minus S ist, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ich glaube, ich habe das gestern nicht ausprobiert. Ansonsten, wenn ihr nicht wisst, was bestimmte Optionen tun, werden wir später noch drauf kommen, wie man das rausfindet, weil es ist auch was sehr Essentielles. Sehen wir dann aber gleich. Und auch grundsätzlich, ne? Ihr seht jetzt schon so, ich weiß gerade mal nicht, was eine Option bedeutet. Das heißt, wenn ihr mal nicht wisst, was irgendwie ein Programm mit einer bestimmten Option tut, dann ist das kein Weltuntergang. Na, also das ist, wie gesagt, das, was wir hier lernen, das ist keine Pflicht irgendwie nach dem Motto, ihr müsst das alles auswendig wissen, um durch euer Studium zu kommen. Na, das ist wirklich ein, man weiß halt eine bestimmte Menge an Sachen und die sind einem eben eine bestimmte Menge von Nutzen sozusagen. Und wenn man halt mehr weiß, dann ist das meistens besser, aber manchmal hat man es vielleicht auch nur aus Versehen auswendig gelernt. Das ist völlig nutzlos. Sowas passiert durchaus mal. Genau. Wenn ich jetzt in so einem Arbeitsverzeichnis bin, will ich natürlich auch vielleicht mal wissen, was drin ist. Und deshalb gibt es, schauen wir jetzt ein bisschen was an, wie man denn eigentlich Inhalte auflistet. Das macht man mit dem ls-Befehl. Das ist einfach eine kurze Form von list. Weil, na, die Leute mögen gerne kurze Befehle. Deshalb hat man das, was man sehr oft braucht, eben so möglichst kurz abgekürzt, wie man es halt kann. Ohne, dass es irgendwie sehr uneindeutig wird. Genau, und wenn ich jetzt eben einfach nur ls eintippen werde, dann wird er mir eben sagen, wir sehen gleich noch ein Beispiel, ja, welche Dateien sind dann eigentlich aktuell in meinem Working Directory, also in meinem Arbeitsverzeichnis drin. Man kann das eben, wenn man da noch ein bestimmtes Verzeichnis mit angibt, kann man eben auch noch eben das eben auf ein anderes Verzeichnis, dass man halt gerade nicht das aktuelle Arbeitsverzeichnis ist, ja, ausführen. Genau, man kann das auch direkt auf ein Verzeichnis machen, ohne sich das Verzeichnis selbst anzuschauen, wozu das gut ist. Das kann man zum Beispiel eben gut mit der Option L kombinieren, also dieses minus D, weil minus L zeigt einem noch ein paar, das ist so im Prinzip wie im Windows Explorer die Detailansicht, die tut einem so Dateigröße und Zugriffsrechte und alles Mögliche noch anzeigen, letzte Dateiänderungen und sowas. Und wenn ich jetzt eben ls auf ein Verzeichnis aufrufen würde, dann würde es mir eben erstmal anzeigen, ja, was ist in diesem Verzeichnis drin. Wenn ich jetzt aber wirklich nur mir dieses Verzeichnis anschauen will und nicht das, was da drin ist, kann ich eben dieses minus d verwenden. Ansonsten, es gibt auch manchmal versteckte Dateien und da kann ich dann dieses minus a verwenden, um mir wirklich alles anzeigen zu lassen. Versteckte Dateien funktionieren auf Linux ein bisschen anders als auf Windows, weil bei Windows ist das wirklich so eine Dateieigenschaft, die man ändern kann. Dann ist eine Datei halt versteckt. Auf Linux ist das einfach so Konvention, dass wenn eine Datei mit Punkt anfängt, dann ist sie halt versteckt. Das ist jetzt eine sehr primitive Lösung, aber das ist eben auch so Konvention. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Tool oder sowas in eurem Home-Verzeichnis irgendwie eine Konfigurationsdatei hinlegt und ihr die normalerweise nicht anschauen wollt, ist die üblicherweise in zum Beispiel dem Verzeichnis .config. Das heißt, ihr seht dieses Verzeichnis normalerweise nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel ls-al eintippt, zum Beispiel für diese Detailansicht und das mit diesen versteckten Dateien kombiniert, dann seht ihr dieses Verzeichnis eben auch. Genau, hier eben mal einmal ein Beispiel dazu. Wenn ich eben einfach nur einmal ls eintippe, dann sehe ich zum Beispiel, okay, ich habe da eine Datei namens a.txt und mein bild.jpg in meinem aktuellen Arbeitsverzeichnis drin liegen. Und ich kann das natürlich auch jetzt mit der Option minus a kombinieren. Dann habe ich jetzt, sehe ich jetzt auch einerseits da diese Datei Punkt Bash History. Diese Datei findet man manchmal im Home, wo einfach drin steht, was hat man zuletzt auf der Konsole eingetippt. Ist manchmal ganz nützlich zum Nachschauen, was man denn eigentlich ja mal eingetippt hat, wenn man was vergessen hat. Genau, und wir sehen auch noch zwei andere Dinge, nämlich einmal Punkt und Punkt, Punkt. Wir haben ja vorhin gesagt, dass es immer dieses magische Verzeichnis namens Punkt und Punkt, Punkt gibt. Einmal ist es das Verzeichnis selber nochmal, das war nur der Punkt und der Doppelpunkt. Ja, nicht der Doppelpunkt, die zwei Punkte sind das Verzeichnis drüber und die findet man eben mit ls-al auch. Also das heißt, das ist schon, die sind da, die lege ich zwar nicht an, aber die werden sozusagen für mein Dateisystem da eben hingelegt sozusagen. Ja, weiß ich nicht, ob das ganz hundertprozentig korrekt ist, aber so kann man sich das vorstellen. So, das ist jetzt einmal so ein grundlegendes Wissen bis jetzt. Erstmal Fragen soweit. Okay, dann nehmen wir mal ein bisschen Fahrt auf. So, ihr werdet oft merken, dass wenn ihr Sachen einfügt oder so, dass es dann doch irgendwie, insbesondere wenn ihr längere Dateinamen und sowas habt, dass es doch sehr mühselig ist, jetzt irgendwie 100 Zeichen irgendwie in eine Zeile einzutippen. Und deshalb gibt es da so ein paar Möglichkeiten, um die Sachen einfacher zu machen. Nämlich, ich sehe zum Beispiel, wenn ich ls eintippe, ich habe da irgendwie, wahrscheinlich ist es ein Verzeichnis namens Desktop und irgendwie eine Datei von den Folien von diesem Linux-Kurs, die ich gerade habe. Ihr findet die übrigens auf der FSI-Webseite. Das heißt, das hätte ich vielleicht vorher sagen dürfen, müsst ihr eigentlich nichts mitschreiben, es sei denn, ihr findet das gut, weil ihr das dann besser merken könnt oder so. Aber eigentlich gibt es dafür dann nachher die Rechnerübung, wo die wir dann in den ZIP-Pools machen, wo man dann eben selber mal ein bisschen ausprobieren kann. Und das hilft dann meistens dann doch irgendwie ein bisschen mehr. Egal. So. Es gibt zum Beispiel auch diesen Befehl File, den ich jetzt einfach benutzen kann, um Informationen über eine Datei rauszufinden. File sagt mir zum Beispiel, okay, das ist jetzt eine PDF-Datei oder das ist jetzt eine Bilddatei, selbst wenn irgendwie mal die Dateiendung .pdf zum Beispiel nicht da sein sollte oder so. So, jetzt ist der Dateiname Folien-Linux-Kurs natürlich sehr lang. Ich will das nicht alles eintippen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eben nur diese Folien-Linux-Kurs Tag 1.pdf da liegen habe, und es gibt sonst keine Datei, die mit F anfängt, dann kann ich einfach File Leerzeichen F eintippen. Dann kann ich die Tabulator-Taste drücken. Also ihr sollt da nicht Dreiecksklammer Tab eintippen, sondern das meint halt, ihr sollt die Tabulator-Taste drücken. Weil was dann passieren wird, es tut für euch automatisch diesen Dateinamen, Autocompleten nennt man das auch. Werdet ihr wahrscheinlich ein paar Mal Leute sagen hören. Und das ist eben sehr nützlich, weil dann müsst ihr eben jetzt nicht, oh Mist, ich habe mich vertippt, Dateinamen nochmal neu eingeben, sondern ihr drückt einfach einmal F-Tab und das tut euch für euch das Auto vervollständigen und ihr ärgert euch nicht, weil ihr es irgendwie dreimal falsch eingegeben habt. Das ist insbesondere, es passiert bei so längeren Dateinamen wirklich öfters, ja? Interessante Frage. Also das ist davon abhängig, was jetzt der Fall ist. Nämlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch eine Datei mit F, darum, die mit F anfängt, rumliegen habt und du drückst jetzt mehrfach Tabulator, die Bash wird standardmäßig dir einfach beide Möglichkeiten, die es autocompleten kann, anzeigen und das immer wieder, wenn du Tabulator drückst. Das heißt, im Prinzip will sie dir damit sagen, gib noch ein weiteres Zeichen ein und drück dann nochmal Tab und schau, ob das dann eindeutig reicht, um den Dateinamen zu identifizieren. Ansonsten, wenn es wirklich autocompleted hat und den Namen eingegeben hat und man dann Tab drückt, dann tut es, müsste ich jetzt lügen, versuche ich mal kurz zu zeigen. Ausprobieren ist natürlich auch immer eine sehr schöne Sache. Ich hoffe, das ist groß genug so. Ich habe hier standardmäßig eine ZSH, deshalb starte ich mal eine Bash. Ich gehe mal in irgendein TEM-Verzeichnis rein, also wo ich Sachen kaputt machen kann. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel mal sagen CD Tab und dann siehst du, es passiert Folgendes. Es listet mir ganz viele Sachen aus. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das alles ist, aber ich will jetzt zum Beispiel in dieses System.d-Verzeichnis rein und wenn ich jetzt Tab drücke, ab da hinten ist es nicht mehr eindeutig und wenn ich jetzt mehrfach Tab drücke, wird das passieren. Er tut mir halt irgendwie alle Möglichkeiten auflisten und ja. Dann muss ich halt irgendwie was Spezifischeres eingeben, um Tab zu drücken und dann tut er mir automatisch weiter completen. Und wenn ich dann weiter drücke, gut, das ist, glaube ich, ein nicht lesbares Verzeichnis, deshalb kann er das ab da nicht weiter completen. Aber im Prinzip, wenn ich ganze Verzeichnisstrukturen habe, dann wird er mir auch automatisch diesen Slash completen und mir dann anzeigen, was da auch drin ist und so Dinge. Musst du wahrscheinlich einfach ausprobieren, bis du damit so ein bisschen zurechtkommst. Also ich meine, ich kann jetzt, das sind halt wirklich, zum Beispiel, wenn ich die ZSH, die ich auf meinem Laptop verwende, benutzen würde, dann würden da auch ein bisschen andere Sachen passieren. Also das ist, so gehört so ein bisschen zu den Sachen, da musst du ein bisschen was ausprobieren. Und das ist auch, das sind so Dinge, die weiß ich auch nicht alle auswendig. Das ist eher so, die mache ich so ein bisschen intuitiv, weil ich das so ausprobiert und gelernt habe. Ich hoffe, das ist eine halbwegs zufriedenstellende Antwort. So, ich habe da nicht wieder auf die Folien. Wo habe ich die denn? Ah, da. Ja, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir wollten mit File eben uns diesen Dateinamen completen. Habe ich jetzt hier eben auto-completed und er sagt mir, okay, das ist ein PDF-Dokument. So, genau. Lass mal schauen, so ein bisschen was, wie das da funktioniert hat, habe ich ja gerade schon gezeigt. Wenn ich jetzt eben einmal Dateien mit dem gleichen Anfangsnamen habe und jetzt einmal Tab drücke, dann mit diesem F, nachdem ich eben dieses F eingegeben habe, dann wird er mir eben nicht alles vervollständigen, weil es eben nicht geht, weil es eben nicht eindeutig ist, was ab diesem Buchstabe kommen soll. Und dann tut er es vervollständigen bis zu dem Punkt, wo es halt eben geht. Und das wird halt eben sein Folien-Linux-Kurs bis zu dem Tag, weil danach kommt ja irgendwie eine Zahl. Wir sehen ja da oben, was wir für Dateien haben. Und das heißt, wenn ich da irgendwie Tab drücken werde, dann wird er halt irgendwann sagen, das sind die zwei Möglichkeiten. Bitte sag mal genauer, was du denn eigentlich haben willst. Deshalb gebe ich danach noch eine 2 ein, drücke dann nochmal Tab und habe danach das Punkt PDF da stehen. Genau, so in etwa funktioniert das. Also benutzt die Tabulator-Taste wirklich sehr aggressiv, denn es tut euch wirklich sehr viel Tipparbeit ersparen. Gut, es gibt noch ein paar andere Sachen, mit denen ihr irgendwie Dinge abkürzen könnt. Also einmal sind natürlich, das kennen wahrscheinlich, das gibt's ja auch auf diversen anderen, also auf MS-DOS und sowas gibt's das ja auch, kann ich irgendwie Pfeiltaste nach oben drücken oder so, um die vorherigen Befehle nochmal zu bekommen. Das ist so dieses ganz Typische, dass man irgendwie, ich will jetzt irgendwie das, was ich zweimal vorher eingetippt habe, will ich nochmal haben. Das heißt, drücke einfach Pfeiltaste nach oben und dann bekomme ich wieder das, was ich vorher hatte und kann einfach nochmal Enter drücken und es nochmal ausführen. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich irgendwie, wenn ich zufälligerweise mal nicht die Pfeiltasten benutzen will oder es einfach schon zu lang her ist, dass ich irgendwie jetzt nicht 100-mal die Pfeiltaste nach oben drücken muss, ich habe aber vorher mal was mit dem Anfang File ausgeführt, kann ich einfach sagen Ausrufezeichen File. Und dann wird er das mit den Parametern aufrufen, die ich vorher da mal verwendet habe. Und das steht hier unten eben als dieses File, Folien, Linux-Kurs, bla bla bla, 2.pdf. Ich persönlich bin kein so ein riesiger Fan davon, nämlich einfach daher, weil es ein bisschen was Cooleres gibt, nämlich dieses Ctrl-R, also dieses Reverse E-Search, Incremental Search. Ich zeige das am besten mal kurz, weil das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Jetzt muss ich nur kurz schauen, dass ich hier bin, weil ich habe das leider nicht dupliziert. Gehen wir mal wieder dahin. Mach das mal ein bisschen größer, dass ihr auch was sehen könnt. Das heißt, wenn ich jetzt, ich sage zum Beispiel mal Echo Hallo, Echo Duda. Ist jetzt nicht sonderlich spannend, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, dieses Echo Hallo war jetzt unglaublich wichtig und das ist ein Befehl, den ich mir nicht merken kann, aber ich will irgendwie versuchen, ich weiß noch ungefähr, wie dieser Befehl angefangen hat, dann kann ich einmal Steuerung R drücken und dann zeigt er mir hier so eine an so ein Suchfeld an und jetzt kann ich zum Beispiel einfach mal EC sagen und dann tut er mir schon sagen, hey, du hast damit mal was eingetippt, das irgendwie so anfängt und ich kann dann einfach nochmal Steuerung R drücken und dann tut er automatisch durch das durchcyclen, was irgendwie auf das matcht, was ich da eingegeben habe. Und das ist, finde ich persönlich, ein bisschen praktischer als dieses Ausrufezeichen, weil man eben direkt sieht, was ich denn jetzt eigentlich damals eingetippt habe. Und damit kann man eben auch, das ist eben auch ein ganz nützliches Werkzeug für, ich habe eben vorgestern mal irgendwie was eingetippt und kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Ich drücke einfach mal Steuerung R, tipp ein und was vielleicht drin vorkam und dann zeigt er mir eben an, wie in etwa das aussah. Ist ja was sehr Nützliches. So, genau. Im Prinzip das, was da steht, habe ich ja gerade gezeigt. Also falls ihr nochmal nachschauen wollt, einfach in den Folien online nachgucken. So, natürlich Copy-Paste ist auch was sehr Praktisches, was man immer gebrauchen kann. Das heißt, wenn ihr das auf so einer Windows-Konsole ist, das glaube ich standardmäßig ein bisschen anders, wie das mit Copy-Paste funktioniert. Auf Linux ist das in der Regel so, dass die Konvention halt ist, irgendwie ich tue was mit der Maus auswählen und sobald ich es irgendwie ausgewählt habe, dann habe ich es auch kopiert. Und wenn ich es eben einfügen will, muss ich einfach mit meinem Mauscursor halt dahin gehen und die mittlere Maustaste drücken. Und falls ich keine mittlere Maustaste habe, wie ich zum Beispiel auf meinem Laptop, kann ich auch Shift-Insert drücken und dann bekomme ich eben das, was ich eben zuletzt ausgewählt habe, einfach eingefügt. Man kennt ja standardmäßig so dieses Steuerung C, Steuerung V zum Kopieren und Einfügen. Das ist nur auf der Konsole ein bisschen blöd, weil das eben Tastenkombinationen sind, die auf der Konsole schon so verwendet werden, weil es gibt, ich weiß nicht, ich glaube, haben wir noch nicht gezeigt, gibt auch die Tastenkombination Steuerung C, um was abzubrechen. Und wenn ich jetzt merke, okay, wenn ich damit was abbrechen will, dann kann ich das ja auch nicht benutzen, um was zu kopieren. Das heißt, ich brauche da irgendwie eine andere Tastenkombination und so. Und da man mit E meistens mit der Maus irgendwie Text auswählt, ist das eigentlich so das Praktischste, was man hat. Genau. So, und jetzt schauen wir uns einfach noch mal so ein paar Sachen durch, die man irgendwie wissen kann. Nämlich, ich habe ja vorhin schon angemerkt, manchmal weiß man vielleicht nicht, was eine bestimmte Option tut. So, wie helfe ich mir jetzt dabei? Und das sind die sogenannten Man-Pages, nennt man die auch, also Man wie Manual, also Handbuch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, was genau Echo für alles für Optionen bietet, kann ich einmal Man-Leerzeichen Echo eingeben. Und dann tut er mir eben so ein Fenster zeigen, wo eben halt drinnen steht, hey, das, was tut denn das eigentlich, was für Optionen hat das? Und da kann ich eben mit bestimmten Tasten kommen, mit Pfeiltasten kann ich da eben hoch und runter scrollen, Bild auf, Bild ab und sowas. Man kann da drin auch suchen mit der, das kommt auf der nächsten Seite. Gibt es eben ein paar Tastenkombinationen, mit denen ich mich da eben in dieser Manpage zurechtfinden kann, falls ich eben nach bestimmten Optionen suchen will oder so. Genau. Weil einfach niemand weiß alles auswendig und das heißt, wenn ihr irgendwie weiß, okay, das war vielleicht der Befehl, ich weiß nur nicht, wie ich ihn benutze, kann ich einfach einmal Man-Leerzeichen-Befehl eintippen und dann finde ich Informationen dafür. Manchmal gibt es auch Man-Pages zu Befehlen, die gar nicht existieren, beziehungsweise einfach zu Sachen, die es noch gibt, darüber hinaus zu Befehlen, aber das ist jetzt erstmal daher, nur dass ihr euch nicht wundert, dass es vielleicht manchmal Man-Pages gibt, die es so gar nicht als Befehl gibt, vom Namen her, aber ja, erstmal nicht so wichtig. Genau, was der Befehl lässt, tut, das sehen wir gleich auch noch. Es gibt auch also diesen Befehl apropos, mit dem man eben sagen kann, hey, ich will irgendwas tun, dann kann man da irgendwie einen Begriff eingeben, um was zu suchen. Ja, meistens, wenn man Internet hat, finde ich es persönlich komfortabler, einfach irgendwie was in Google oder die Suchmaschine meiner Wahl reinzuhauen, weil irgendwie ist das dann meistens ein zufriedenstellenderes Ergebnis als sowas. Aber falls man mal kein Internet hat und irgendwie wissen will, was tut, welchen Befehl könnte ich denn für das, was ich tun will, gebrauchen, kann ich denn da einfach irgendwie damit irgendwie einen Suchbegriff eingeben und finde damit hoffentlich was. Wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, okay, ich kann mich im Dateisystem rumnavigieren. So, jetzt will ich vielleicht auch mal anfangen, irgendwie Dateien zu kopieren, zu verschieben, diverse Dinge zu tun. Verschieben kann ich mit dem Befehl move, also kurz MV, weil ne, wir mögen kurze Befehle. Und wie funktioniert das Ganze? Ich kann einfach sagen, move alt neu. Also alt ist im Prinzip der alte Dateiname, neu ist der neue Dateiname. Funktioniert auch genauso mit Verzeichnissen. Manchmal gibt es da ganz lustige Unterschiede, nämlich wenn ich jetzt zum Beispiel eine Datei in ein Verzeichnis verschieben will, zum Beispiel wenn jetzt hier dieses, da unten ist ja dieses Beispiel mit dem Dinge, ist eben jetzt ein Verzeichnis und wenn ich jetzt die Datei in dieses Verzeichnis rein verschieben will, dann muss ich da einmal so einen Slash am Ende, also man kann diesen Slash unter manchen Umständen auch weglassen, aber im Prinzip, was dieses Beispiel so signalisieren soll, ist, wenn ich einfach nur eine Datei in ein Verzeichnis reinkopieren will, dann kann ich da einen Slash am Ende eingeben und dann wird er das da reinkopieren. Man kann diesen Slash auch weglassen, wenn das da rechts ein Verzeichnis ist. Das heißt, wenn Dinge ein Verzeichnis ist, kann ich diesen Slash einfach auch weglassen. Das Problem ist nur, wenn jetzt Dinge eine Datei ist und kein Verzeichnis und ich diesen Slash weglasse, dann wird er die Datei Dinge ersetzen. Und damit macht man sich vielleicht manchmal ein bisschen was kaputt, wenn man das nicht weiß. Und deshalb nur das als Info. Und die Sache ist, wenn jetzt Dinge eine Datei ist und ich mache diesen Slash am Ende hin, dann wird sich danach Move beschweren, hey, dieses Verzeichnis gibt's gar nicht, weil das ist eine Datei. Ja, nur, dass ihr darüber nicht stolpert. Genau, mit Move kann man übrigens auch Dinge umbenennen. Also das heißt, wenn ihr was umbenennen wollt, müsst ihr das einfach einmal von dem alten auf den neuen Dateinamen verschieben. Weil im Prinzip ist eine Datei verschieben und umbenennen eigentlich genau das Gleiche. Es kann auch ein Verzeichnis sein.
Was ist dann der Unterschied zwischen Move und Change Directory?
Change Directory wechselt ja mein Arbeitsverzeichnis. Move tut ja wirklich Dateien verschieben, also oder Verzeichnisse. Das heißt, wenn ich Move halt eben eine Datei gibt, dann und sag jetzt, die hieß halt vorher alt, dann heißt sie danach neu. Bei Change Directory, da sage ich ja nur an, wo jetzt sozusagen mein Arbeitsverzeichnis ist. Das hat ja damit ja erstmal nichts zu tun. Also verstehst du, was ich meine? Okay. Gut. Genau, wir können natürlich nicht nur verschieben, wir können auch einfach kopieren, weil ja, kopieren ist immer toll. Ja, funktioniert im Prinzip von der Syntax her genauso wie Move. Das heißt, ich habe irgendwie einen alten Namen und einen neuen Namen. Nur, dass ich halt diesmal nicht das alte lösche, sondern ich habe danach halt beide. Und das heißt, das Kopieren in Verzeichnisse oder in Verzeichnisse hinein funktioniert genauso. Das heißt, wenn ich jetzt Beispiel in das Verzeichnis Pest kopieren will, dann sage ich halt einfach, genau, dieses hier, sage ich einfach, ich will jetzt, ja, das in das Verzeichnis Test haben. Wenn jetzt eben, wie gesagt, Test wieder eine Datei wäre und ich da diesen Slash eingebe, dann würde er mir wieder sagen, hey, das ist eine Datei und kein Verzeichnis. Ansonsten, wenn das ein Verzeichnis ist, kann ich diesen Slash auch weglassen. Wenn ihr jetzt, ja, eigentlich macht es erstmal Sinn, cp-r vor -v anzuschauen, deshalb sage ich das mal kurz. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt einen ganzen Verzeichnisbaum kopieren wollt, ist auch ein bisschen lustig, das ist ein Unterschied zwischen Move und Kopieren, weil wenn ihr zum Beispiel ein Verzeichnis verschieben wollt mit Move, dann könnt ihr das einfach machen. Also selbst wenn da irgendwie ganz viele Dateien drin sind, das wird bei Copy aber erstmal nicht funktionieren, weil er versuchen wird, er wird halt versuchen, dieses Verzeichnis zu kopieren, so, aber in dem Verzeichnis sind aber üblicherweise ganz viele Sachen drin und die wird er dann nicht kopieren. Also er wird sozusagen nur das Verzeichnis kopieren, aber nicht, was da drin ist. Deshalb muss man ihm noch einmal sagen, -r für recursive, also das heißt so viel wie, ich gehe einmal durch den ganzen Verzeichnisbaum durch, den ich da angehe. Und mit -r tut er auch den ganzen Inhalt ankopieren. Also ne, mit test slash sage ich wieder, okay, das ist wirklich ein Verzeichnis. Ich will dieses Verzeichnis und sämtlichen Inhalt zu dem Verzeichnis Test 2 kopieren. Also, ja, genau. Und was? In diesem Fall ist es eben auch manchmal ganz nützlich, das mit der Option -v zu kombinieren, weil -v tut mir dann auch wirklich bei jedem einzelnen Kopierschritt anzeigen, welche Datei er dann wirklich auch kopiert hat. Weil manchmal kann es eben sein, ich habe irgendwie 100 Dateien im Verzeichnis, ich würde gerne wissen, was da jetzt kopiert worden ist, kann ich einfach -v sagen und dann tut er mir immer eine Zeile ausgeben zu den Dingen, die ich wirklich kopiert habe. Und genau, ich habe vorhin schon mal gesagt, wozu dieses Punkt dann auch eben mal nützlich sein kann, ist eben, ich sage mit cp, also ich will das kopieren, -r, ich will den ganzen Verzeichnisbaum kopieren, gebe ich jetzt mein /Verzeichnis an, dieses Mal halt eben vom Slash, also vom Wurzelverzeichnis aus, will ich was in das aktuelle Arbeitsverzeichnis kopieren. Und dann, was eben dann passieren wird, ist, er wird dieses Verzeichnis eben in mein aktuelles Arbeitsverzeichnis kopieren. Und das ist eben einer von diesen Orten, wo dieses Punkt eben auch mal nützlich sein kann, wo es eben bei CD eben nicht nützlich war. Ja. Das wird unter genau dem Namen erstellt, den das Verzeichnis ursprünglich hatte. Das ist auch ein sehr lustiger Unterschied, nämlich wenn wir uns nochmal dieses Beispiel hier angucken. Das tut einem auch, je nachdem, was der vorherige Zustand ist, unterschiedliche Ergebnisse produzieren. Nämlich, wenn es dieses Verzeichnis Test 2 vorher nicht existiert, dann wird nachher das Zielverzeichnis Test 2 heißen. Wenn Test 2 schon existiert und ein Verzeichnis ist, dann würde es in das Test 2 hinein kopieren. Und dann wird es in diesem Test 2 einen Ordner namens Test geben. Was meintest du noch? Ja, er nimmt sich ja nicht den, also dieses Slash-Verzeichnis ist ja, liegt ja direkt am Wurzelverzeichnis und das funktioniert natürlich nur dann, wenn mein aktuelles Arbeitsverzeichnis nicht das Wurzelverzeichnis ist. Das heißt, ja, ansonsten hast du natürlich recht, wenn ich jetzt mein aktuelles Arbeitsverzeichnis das Slash wäre und der versuchen würde, das Verzeichnis im gleichen Verzeichnis hinzukopieren, dann geht das natürlich nicht, weil das ist schon da. Und dann wird euch wahrscheinlich auch ein Fehler ausgegeben. Ansonsten irgendwelche Fragen, immer sonst gerne. Okay, genau, kopieren, soweit eigentlich hoffentlich ganz logisch. Wenn ihr mal ein Verzeichnis anlegen wollt, dann könnt ihr mkdir verwenden. Ich glaube, das heißt auch genauso auf MS-DOS oder auf tollen anderen Shells. Genau, legt einfach ein Verzeichnis an mit dem Namen. Wenn es schon da ist, kriegt ihr halt einen Fehler. Es sei denn, ihr gebt minus p an, aber solche Details könnt ihr euch, müsst ihr nicht wissen, könnt ihr in der Manpage nachschauen. Wenn ihr ein Verzeichnis löschen wollt, dann könnt ihr rmdir verwenden. Achtung, rmdir funktioniert nur dann, wenn das Verzeichnis leer ist. Klingt jetzt erstmal ein bisschen bescheuert oder nutzlos, aber nutzt einem eben manchmal, wenn man wirklich nur sicherstellen will, dass da auch wirklich nichts drin ist. Wenn ihr wirklich ganze Verzeichnisbäume wegräumen wollt, dann kann man rm benutzen. Also einmal, also rm ist jetzt eben der Befehl für remove, also ich will was löschen. Und wenn ich einfach nur eine Datei löschen will, kann ich einfach sagen, m-Leerzeichen, Dateiname, okay, danach ist die Datei weg. Wenn ich jetzt eben einen ganzen Verzeichnisbaum löschen will, dann kann ich eben wieder wie bei move, wie bei copy schon sagen, minus -r für recursive, also ich will diesen ganzen Verzeichnisbaum löschen. Und wenn ich dann eben sage, r-r mails, ist danach das ganze Mails-Verzeichnis inklusive alles, was da drin war, auch weg. So, manchmal kann es eben sein, dass ich im Verzeichnis irgendwie schreibgeschützte Dinge habe. Minus F wird die einfach ohne nachzufragen wegräumen. Ansonsten, wenn ihr diese minus F, also nennt man, heißt glaube ich deshalb wegen Force, also wegen Gewalt, ich will das jetzt weghaben. Genau, im Prinzip minus F sagt einfach, hey, tu alles ignorieren, ich will das einfach gelöscht haben. Und minus F tut auch noch so ein paar andere Dinge, wie ich kann, wenn ich minus F angebe, auch Dateinamen, die es gar nicht existiert, die gar nicht existieren, angeben und der wird das dann einfach ignorieren und euch keinen Fehler geben. Ja, noch ganz wichtig dazu zu wissen ist, rm, also es, wenn ihr irgendwie rm verwendet, es gibt keinen Papierkorb, das heißt, wenn ihr mit rm was löscht, ist es auch weg. Nur, dass ihr da, natürlich, wenn man was ausprobiert, dann irgendwann wird man zu dem Punkt kommen, dass man irgendwann mal was gelöscht hat und danach ist es halt weg und man kann es nicht wieder herstellen, weil es gibt keinen Papierkorb.
Was würde denn passieren, wenn man ein Verzeichnis löscht, ohne minus R, in dem noch Sachen drin sind?
Wenn da noch Sachen drin sind, dann würde er dir einen Fehler sagen, weil er kann dieses Verzeichnis nicht löschen, solange da Sachen drin sind.
Okay.
Genau. Für so Dinge wie Papierkorb, es gibt, glaube ich, auch irgend so ein Tool, das Trash heißt oder so, das dann auch wirklich Sachen in den Papierkorb reinkopiert. Ich weiß aber nicht auswendig, ob das wirklich hundertprozentig so stimmt. Also, falls euch das zu gefährlich ist, dann, es gibt da alternative Möglichkeiten, die auch irgendwie vorher das irgendwie in eine Art von Papierkorb verschieben. Ja, aber das ist halt eben so die primitivste Form und deshalb zeigen wir euch durchaus auch mal, dass das gibt und dass das auch gefährlich sein kann. Ja.
Ja.
Ja, kommen wir nachher noch drauf. Das kann man dann mit sogenannten Wildcards, solchen Sternchen und sowas machen, aber schauen wir dann im entsprechenden Kapitel an. So. War das noch eine Frage, oder? Okay. Dann, ich will vielleicht mal irgendwie Dateien ausgeben lassen oder so. Dafür kann ich den Befehl cat verwenden. Also das hat erstmal nichts mit der Katze zu tun, also wie cat, sondern es kommt eigentlich von concat, also irgendwie ich will etwas zusammenhängen. Und das kann ich einfach, also man kann cat auch mehrere Dateinamen geben, aber meistens ist das so, das benutzt man halt irgendwie, um einfach eine Datei auszugeben. Und deshalb sage ich einfach cat Dateiname und dann im Prinzip wird er mir sagen, was ist in dieser Textdatei drin? Zum Beispiel, was hier als Beispiel gezeigt ist, ist eben dieses Textdokument von den Linux-Kursfolien hier. Und wenn ich da eben cat drauf mache, stehen da eben so ein paar Sachen drin. Das Ganze funktioniert nur mit Textdateien, also solange das irgendwie halt irgendwie einfache Textdateien sind, wo nicht irgendwie komisch irgendwas in binär drin steht oder so. Das würde dann nicht gehen, dann würde da einfach Blödsinn irgendwie stehen. Nur, dass ihr da vorgewarnt seid. So, wenn ihr jetzt irgendwie eine sehr große Datei habt und da Cut drauf machen werdet, dann werdet ihr vielleicht mal irgendwie 1000 Zeilen auf der Konsole haben und so schnell kann man halt nicht lesen. Deshalb gibt es da auch ein bisschen Alternativen vor, nämlich einmal das Less, also irgendwie was mit weniger. Also ich will irgendwie das übersichtlicher haben und das macht eben dieses Less. Ich kann das auf einmal auf eine Datei machen und dann tut es mir im Prinzip so eine Seite geben, wie wenn ich den Befehl man eingebe, wo ich so durchscrollen kann und auch die gleichen Tastenkombinationen wie bei man benutzen kann, um halt eben möglicherweise diese Datei nach Dingen zu durchsuchen oder so. Ja, wie gesagt, Cut und Less können beide nur Textdateien anzeigen. Wenn man irgendwie mal was Falsches, also irgendwie eine Binärdatei geöffnet hat, kann es durchaus mal passieren, dass danach irgendwie im Terminal alles komisch aussieht. Also es kann da alles passieren, von wegen die Farbe ändert sich, die Schriftgröße ändert sich, das Font ändert sich, es kann alles Mögliche passieren. Und manchmal ist es ein bisschen blöd. Und das heißt, man sieht auch eventuell nicht mehr, was man eintippt, weil irgendwie bestimmte Dinge ausgeschaltet worden sind. Dann kann man einmal versuchen, blind Reset einzutippen und dann sieht es hoffentlich wieder normal aus. Ja, das weiß man wahrscheinlich in dem Fall dann, hat man es wahrscheinlich vergessen, wenn man es den ersten Mal begegnet. Ja, hoffentlich erinnert ihr euch dran. Ja. So, jetzt kommen wir zum einen der letzten Punkte, nämlich Wildcards. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung, was du vorhin gefragt hast, wegen ich will irgendwie mehrere Sachen irgendwie in einem Verzeichnis, aber nicht das Verzeichnis selbst löschen. Nämlich, den Befehl ls haben wir ja schon kennengelernt. Na, ich kann irgendwie Sachen auflisten in meinem Verzeichnis, da habe ich jetzt irgendwie ganz viele Dateien. So, und ich will jetzt irgendwie ganz viele Dateien irgendwie auf einmal löschen. Man kann jetzt sagen, ich will vielleicht alle löschen. Ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, was du haben wolltest. Oder ich will nur spezielle Sachen löschen. Zum Beispiel will ich irgendwie alles mit 2017 will ich irgendwie löschen. Und kriege ich das nicht irgendwie hin, außer das jetzt besser hin, als jetzt jeden Dateinamen einzeln einzutippen. Jetzt habe ich einmal zu viel gedrückt. Das kann man eben mit einem sogenannten Wildcard machen. Und da ist eben so dieses Standardbeispiel, dieses Sternchen, das man eben so als Platzhalter für irgendwas Beliebiges benutzen kann. Und genau, das heißt im Prinzip kann ich zum Beispiel einen Dateinamen eingeben und ein Sternchen und dann steht das für einen Platzhalter für irgendwas Beliebiges. Sehen wir gleich noch ganz viele Beispiele dazu. Das heißt, nicht in Panik ausbrechen, wenn ihr das nicht versteht. Und man kann eben als Platzhalter eben auch ein Fragezeichen für irgendein beliebiges Zeichen verwenden. Genau, wie sieht sowas aus zum Beispiel? Wir wollten ja irgendwie im Linux-Kurs alles irgendwie, was aus dem Jahr 2017 ist, wollten wir irgendwie löschen. So, wie mache ich das jetzt? Ich kann nämlich einfach sagen, Leerzeichen, Linux-Kurs 2017 und dann kann ich ohne Leerzeichen einfach ein Sternchen hinschreiben und dann wird er halt versuchen, alles, was irgendwie auf Linux-Kurs 2017 matcht, wird er halt versuchen zu löschen. Man kann das auch irgendwie innerhalb des Wortes irgendwie versuchen unterzubringen oder so, das funktioniert auch. Genau. Und danach wird das eben sozusagen, bevor das RM wirklich ausgeführt wird, dieser Ausdruck mit diesem Sternchen wird in Wirklichkeit dann zu drei Wörtern erweitert, nämlich da unten, das steht da als Beispiel eben zu, wird dann eben zu diesen drei Dateien, die wir im Grunde genommen vorher eingegeben haben. Genau. Und das im Prinzip kann ich beliebig machen, wie ich will. Ich kann nämlich zum Beispiel auch sagen, einfach RM, Leerzeichen, Sternchen, und dann wird er einfach alles löschen, was in diesem Verzeichnis drin ist. Oder ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich auch wirklich alles, was in diesem Verzeichnis und alles, was in Unterverzeichnissen ist, löschen will, dann sage ich RM, Leerzeichen, minus R, Leerzeichen, Sternchen. Dann wird er halt alles und was in diesem Verzeichnis drin ist, löschen, aber nicht das Verzeichnis selber. Genau. Also man kann dieses Sternchen auch irgendwie in Pfade oder sowas einbauen. Das heißt, ich kann auch sagen, zum Beispiel RM, Leerzeichen, minus R, Verzeichnis, slash Sternchen und das wird auch funktionieren. Das heißt, ich kann das auch irgendwie in beliebig irgendwie in Pfade reinkombinieren. Genau. Zusätzlich zu dem Fragezeichen und Sternchen gibt es manchmal noch ein bisschen spezifischere Dinge. Die sind wahrscheinlich Dinge, die man nicht so oft braucht, aber vielleicht doch mal irgendwie beim Skripten oder so ganz nützlich sind. Zum Beispiel, ich will jetzt irgendwie einen Platzhalter haben, der nicht nur für ein Zeichen, irgendein Zeichen ist, sondern zum Beispiel nur für die 1, 2 und die 3. Und dann kann ich eben sagen, eckige Klammer auf, 1, 2, 3, eckige Klammer zu. Und dann tut er eben auf das matchen, was eben auf 1, 2 oder 3, aber auf nichts anderes. Und falls ich es eben genau umgekehrt haben will, kann ich eben einfach da nochmal ein Ausrufezeichen reinschreiben und dann macht er es eben genau andersrum. Dann tut er auf alles matchen, was eben keine 1, 2 oder 3 ist. Falls man das mal braucht. Genauso kann ich das auch irgendwie mit Buchstaben machen. Also ich kann eckige Klammer A bis D sagen. Also wirklich so mit diesem Minus, das tut dann nicht auf das Zeichen Minus matchen. Ich wüsste gerade nicht auswendig, wie man das macht. Muss ich euch da leider enttäuschen. Im Prinzip kann ich dann auf das Zeichen A bis D matchen. Oder falls ich irgendwie komplexere Strukturen haben will, kann ich auch diese gespeiften Klammern benutzen, um jetzt auf 1, 2 und ABC zum Beispiel zu matchen. Und das, das so als Beispiel dazu. Wie würde sowas mal praktisch aussehen? Also ich habe zum Beispiel LS, nehme ich mal ein. Ich sehe da, ich habe da irgendwie 3 verschiedene Dateien. Einmal Hand, Sand und Band. Also irgendwie fängt alles, hört alles mit AND auf. Und das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will alles ausgeben, was da irgendwie, diese Begriffe, die ich da eingibe, die matchen immer auf Dateinamen. Also was ich da mit diesen eckigen Klammern mache. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Echo, eckige Klammer auf HBR, ne, ich, und dann AND, dann sehe ich schon, okay, ich habe keine Datei, die mit R anfängt, aber mit H und B anfängt. Deshalb werde ich danach sehen, Hand und Band, aber nicht Sand, weil ich habe das S nicht in eckigen Klammern drin gehabt. Und das R, was ich da drin hatte, ja, das matcht nirgendwo, weil es gibt keine Datei mit diesem Namen. Also ja, passiert da einfach nichts an der Stelle. So, wenn ich jetzt eben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, diese geschweiften Klammern, die matchen nicht auf die Dateinamen, sondern die tun wirklich so eine Kombination aus all dem, was da drin steht, down. Und was ich dann eben zum Beispiel machen kann, ist mit diesem wget-Befehl, also webget, glaube ich, also damit kann man Dateien aus dem Internet runterladen, indem ich einfach so eine URL angebe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht jedes Mal wget Folie 0, 1, 2, 3, 4 eingeben will, kann ich das einfach so kombinieren mit diesen unterschiedlichen Zahlen und dann tut der halt eben nacheinander einfach alle runterladen. Ja.
Das heißt jetzt, bei den geschweiften Klammern wird der Befehl so oft ausgeführt,
Ja, das habe ich vielleicht ein bisschen falsch formuliert. In Wirklichkeit wird der wget mit all diesen Dateinamen aufrufen und nicht, also er würde sozusagen einmal mit allen 5 Dateien gleichzeitig aufrufen und nicht 5-mal hintereinander. Das Verhalten von wget ist nur, dass er eben, wenn man ihm mehrere Dateien gibt, dass er die einfach alle 5 runterlädt. Ja, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel PDF-TK ist so ein Tool, mit dem ich einfach mehrere PDF-Dateien irgendwie halt zusammenhängen kann, falls ich halt irgendwie einzelne Seiten habe oder so und die halt zusammenhängen will, kann ich das benutzen. So, und wenn ich jetzt halt irgendwie ganz viele Folien PDFs habe oder so und die halt nicht alle eingeben will, kann ich halt irgendwie sagen, Folien, ne, ich habe ja irgendwie Folien 0 bis 4 runtergeladen, kann ich einfach sagen, PDF-TK Folien Sternchen.pdf, weil dieses, gut, ich könnte jetzt natürlich sagen, statt dem Sternchen kann ich auch eine eckige Klammer auf 0 bis 4 nehmen oder so. Aber das Sternchen ist meistens einfach ein bisschen, es ist einfacher eingetippt und wenn man weiß, es gibt sonst nichts anderes, kann man auch einfach das Sternchen nehmen. Genau, und dann sage ich eben PDF-TK Folien Sternchen, PDF, Cut, Output, alle Folien PDF. Also das ist jetzt auch irgendwie was ich nicht auswendig wissen würde, sondern ich würde halt in die Manpage von PDF-TK reinschauen und sehen, okay, da muss ich dann am Ende irgendwie Cut, Output und dann Dateiname angeben, um diese Ausgabedatei eben zu erzeugen. Und also im Prinzip, was in diesem Kapitel eben das Relevante ist, eben, dass man eben dieses Sternchen benutzen kann, um eben halt irgendwie einfach auf Dateinamen zu matchen und eben andere diese von diesen Mustererkennern sozusagen nehmen kann, diese eckigen Klammern und sowas. Genau. Dann standardmäßig wird Sternchen nur auf Dateinamen erweitern, die nicht mit Punkt anfangen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ls-a mache, haben wir ja vorhin auch schon mal gezeigt, dass das geht, habe ich jetzt plötzlich dieses Verzeichnis mit diesem Punkt, dem Punkt und diese Bash-History-Datei. Und wenn ich jetzt Sternchen mache, dann werdet ihr sehen, ist danach nur a.txt und mein Bild.jpg weg und nichts anderes. So, wenn man die auch weghaben will, kann man sagen, okay, ich will jetzt rm.stern auch noch löschen. Das habe ich gestern auch mal ausprobiert und da gibt es auch wieder Unterschiede zwischen den Shells. Die Bash macht es standardmäßig so, wie es da beschrieben wird. Das heißt, es expandiert auch wirklich Punkt zu Punkt, Punkt und Punkt einfach nur so. Das heißt, er wird auch wirklich versuchen, Punkt und Punkt, Punkt zu löschen. Das wird aber meistens nicht gehen. Also wenn man in dem Verzeichnis gerade drin ist, deshalb sagt er halt einem irgendwie danach Fehler. Und ich glaube, wenn man es wirklich schafft, eben so eben so aufzurufen mit diesem Punkt, dann ja sagt er halt, ja, geht nicht, weil meistens ist das nicht so sinnvoll, irgendwie jetzt Punkt und Punkt, Punkt zu löschen. Also insbesondere, wenn ich halt gerade in diesem Verzeichnis drin bin. Genau. Und zum Beispiel die ZSA, die ich auf meinem Laptop verwende, wenn ich der einfach sage, Punkt, Sternchen, ja, dann tut die halt einfach alles außer Punkt und Punkt, Punkt löschen, was mit Punkt anfängt. Also da gibt es schon manchmal Unterschiede, denen man begegnen kann. So, erstmal Fragen soweit, bevor wir zum dann langsam zum Schluss kommen, dann doch ein bisschen schneller, als ich gedacht hätte. Ja, ansonsten machen wir mal mit Drucken weiter, weil also das steht auch auf der Zipool-Webseite so ein bisschen erklärt, wie das dann eigentlich geht, aber ja, einfach, dass wir das nochmal so ein bisschen zusammengefasst haben. Na, wir haben uns das PDF-Datei runtergeladen, wir wollen sie jetzt auch gleich drucken. Können wir doch auch gleich mal erklären, wie man das denn eigentlich macht. Dafür gibt es standardmäßig den Befehl LPR bei uns im Zipool. Und so diesem LPR muss man verschiedene Dinge sagen, nämlich einmal natürlich, was ich überhaupt drucken will. Und einmal, auf welchem Drucker ich es drucken will, weil es gibt irgendwie ja an Zip in den Zipools mehrere Drucker, auf denen ich drucken kann. Und ja, nicht, dass ich jetzt irgendwie einmal ins andere Stockwerk rennen muss oder so, wenn ich was gedruckt habe, das wäre ein bisschen blöd. Deshalb sage ich dem LPR einmal mit Leerzeichen minus groß P und dann ohne Leerzeichen den Druckernamen. So, und wie sehen diese Druckernamen aus? Ist hier mal ein bisschen komplexer zusammengefasst, wie das denn eigentlich geht. Also da hat man dann im Prinzip einmal dieses Präfix wie PS, dann eine Stockwerkszahl, einen Buchstabe für welcher ZIP auch immer, weil es gibt manchem Stockwerk mehrere Drucker. Und dann sage ich, dann habe ich noch ein Zeichen für doppelseitig. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt im zweiten Stock in Farbe drucken will, ach genau, da steht da noch gar nicht dran. Manche von den Drucker haben noch auch das Suffix BW für Black and White, weil es gibt einen Drucker, der Farbe drucken kann, und da muss man dann explizit sagen, wenn man schwarz-weiß drucken will, weil er sonst Farbe druckt und dann ist es teuer. Das wollen wir ja nicht, also meistens jedenfalls nicht. Das heißt, wenn ich jetzt eben im zweiten Stock in Farbe drucken will, sage ich eben PS2, weil ich meine im zweiten Stock. C ist halt einfach, so heißt der, so ist halt der Drucker identifiziert im dem großen ZIP 2, also in dem ZIP-Pool im zweiten Stock. Und ich habe kein D am Ende, weil ich keinen doppelseitig drucken will. Und ich habe kein BW, weil ich will in Farbe drucken, und dann tut er mein PDF halt in Farbe ausdrucken. Also man kann dem LPR verschiedenste Dateien geben, man kann dem PDFs geben, man kann dem Textdateien geben, und wenn man Pech hat, geht's auch mal nicht, dann tut einem das LPR vielleicht irgendwas Komisches ausgeben. Im Zweifelsfall könnt ihr in das Programm eurer Wahl, wo ihr eure Datei halt drucken wollt, hingehen und da auf Drucken klicken, und dann könnt ihr in dem Programm eure LPR-Befehlszeile eingeben und dann wird es normalerweise richtig ausgedruckt. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im ersten ZIP-Pool, also im ersten Stock im ZIP 1 drucken will, kann ich halt eben sagen, ich will PS1, also weil ich im ersten Stockwerk gibt es nur einen Drucker, also sage ich PS1A, ZIP. Und da der kann nur schwarz-weiß drucken, also sage ich einfach nichts und dann tut er halt da drucken. Ja?
Könnte man theoretisch durch die Drucker auch mit Tab durchgehen?
Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also zumindest in der Bash, in so einer Standard-Bash funktioniert, was Completion betrifft, standardmäßig funktionieren erstmal nur Dateien, glaube ich. Man kann sich aber zusätzliche Module installieren, die auch andere Sachen autovervollständigen können. Ich glaube, für die Drucker ist das in den Zipools nicht möglich. Ja. Aber es gibt ein paar andere Sachen, bei denen das auch geht, die nicht Dateien sind. Ja. Genau. So viel zu Drucken erstmal. Und wenn ihr den Druckernamen vergesst, müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt dieses Schema merken. Wenn ihr zu den Druckern in den Zipools gibt, dann stehen da in der Regel so große Schilder, wo der Druckername draufsteht, und meistens ist auch nochmal irgendwie ein Link zur der ZIP-Webseite, wo irgendwie nochmal eine Anleitung zum Drucken steht. Genau. Falls ihr mal irgendwie merkt, ich habe da irgendwie was gedruckt oder so und es kommt nicht raus, oder irgendjemand anders druckt gerade ganz viel, kann man mit LPQ Leerzeichen minus groß P auch wieder den Druckername anzeigen. Hey, was ist denn gerade in der Printer Queue? Also in der Druckerwarteschlange. Und da kommt dann vielleicht erstmal ganz viel, und man muss sich da so ein bisschen zurechtfinden und vielleicht findet man dann eben so mal seine eigene Nutzerkennung wieder. Und dann, wenn da eben nicht dieses Done drin steht, dann weiß man noch, okay, dann hängt mein Druckjob wahrscheinlich noch in der Druckerwarteschlange. Und dann muss ich wahrscheinlich mich noch ein bisschen gedulden, bis da was rauskommt. Insbesondere, wenn ihr merkt, okay, ich habe jetzt bei einem Drucker gedruckt, wo jetzt gerade jemand irgendwie 100 Seiten Skript ausdrucken will oder so. Was mache ich denn jetzt? Dann kann ich eben auch meinen Druckauftrag wieder löschen, zumindest solange er noch nicht beim Drucker angekommen ist, was der Fall ist, solange noch jemand anders druckt. Dann kann man mit dem Befehl LPAM kann man seinen Druckauftrag auch wieder löschen. Man kann LPAM tut einfach erstmal nur den letzten Auftrag löschen. Minus A tut alle löschen, die man löschen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel Root ist, also der Administrator auf Linux, dann löscht man, glaube ich, einfach alles in der Druckerwarteschlange. Das werdet ihr aber wahrscheinlich nicht tun. Das heißt, falls ihr irgendwie auf verschiedenen Druckern auch gleichzeitig druckt oder so, könnt ihr eben mit dem Minus P dann auch sagen, auf welchem Drucker ihr das jetzt löschen wollt. Ja, genau, das grundlegend so zu dem Druckern, falls ihr eben euch irgendwie kurzfristig umentscheiden wollt oder irgendwie gemerkt habt, oh, ich habe irgendwie nicht doppelseitig gedruckt oder irgendwie sowas, könnt ihr das nochmal benutzen, um euren Druckjob abzubrechen. Genau, Drucken kostet im ZIP-Pool Geld. Das heißt, ihr könnt euch einmal mit ZIP-Printer Balance anzeigen lassen, wie viele Guthaben ihr denn eigentlich habt, wenn euer Druckerguthaben mal leer ist. Also man hat ja standardmäßig 5 Euro. Wenn die mal weg sind, könnt ihr zu Frau Frieser ins Sekretariat gehen im zweiten Stock. Die Raumnummer, die da dran steht, ist im Prinzip die Tür gegenüber vom großen ZIP-2. Und da erkennt man auch, dass da irgendwie so ein kleines Ding neben der Tür ist, wo eben so ein Pin dran ist, wo die Frau Frieser gerade ist. Falls ihr irgendwie mal in der, keine Ahnung, beim Mittagessen ist oder im Urlaub oder was auch immer. Nur, dass ihr wisst, wann das Sekretariat auch besetzt ist. Genau. Noch ein paar Sachen, die manchmal beim Drucken vielleicht nützlich sind. Das sind jetzt auch Dinge, die ich jetzt wahrscheinlich so im Durchschnittsalltag nicht verwende, aber falls ihr irgendwie mal mit PDFs zu tun habt, kann man irgendwie mit PDF-NUP halt irgendwie PDFs unterschiedlich irgendwie auf eine Seite kombinieren oder so, falls ihr halt irgendwie Sachen kleiner gedruckt haben wollt. Wenn ihr grafische Tools verwendet oder so zum Drucken, dann kann man meistens auch da schon sagen, dass man irgendwie 4 Seiten irgendwie auf eine Seite haben will und so. Das heißt, meistens ist das irgendwie schon das Einfachere. Ja, falls ihr Sachen skripten wollt, sind solche Tools natürlich immer nützlich. PDF-Tick-Karten, wer schon gesehen, damit kann ich PDFs einfach zusammenhängen. Und falls ihr zufällig irgendwie PostScript braucht oder so, könnt ihr auch PDF2PS benutzen. Also PostScript ist im Prinzip so eine einfache Programmiersprache, die Drucker verstehen. Ja, ist vermutlich jetzt nicht so nützlich für euch, aber steht jetzt hier noch unten mit dran. So, ansonsten werden wir dann auch erstmal durch für heute. Und ja, wenn ihr natürlich noch Fragen habt, dürft ihr sie gerne stellen. Ja. Bitte noch kurz ein bisschen Ruhe, dass wir hier uns noch verstehen. Ja. Was meintest du gerade?
Ich habe mal Optionen gesehen, die 2-Z haben.
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also Optionen, also meinst du einfach zum Beispiel RM, Leerzeichen minus minus oder sowas?
Ja, sowas.
Das verwendet man manchmal, also zum Beispiel, wenn du jetzt was löschen willst, das einfach... ich glaube, dass, wenn du jetzt zum Beispiel eine Datei namens minus R löschen willst und du hast, du weißt ja, dass wenn man mit RM minus R kann man ja irgendwie Verzeichnisbäume löschen, das heißt, das ist irgendwie, damit würdest du ja erstmal dem RM eine Option setzen, dass er halt Verzeichnisse, also rekursiv löschen soll, aber du würdest nicht die Datei minus R löschen. Und was du mit dem Minus Minus sagen kannst, ist, dass nach diesem Minus Minus werden nur noch Dateinamen und keine Optionen mehr folgen. Das heißt, nach diesem Minus Minus kannst du Minus R wirklich als Dateiname verwenden. Aber ja, das ist jetzt so der eine Fall, der mir einfällt, wo man dieses Minus braucht. Minus Minus, ja. Erstmal Problem soweit geklärt, oder? Du wirkst etwas verunsichert. Gut, ansonsten, falls es sonst keine Fragen mehr gibt, diesmal können wir euch leider nicht in die ZIP-Pools begleiten, weil jetzt habt ihr irgendwie erstmal Pause. Ansonsten erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr habt euch nicht ganz gelangweilt.